Moin, ihr lieben Mitmenschen. Herzlich willkommen zu Still und Stark, sei doch mal empfindlich, der Podcast für Neurodivergenz und Selbstständigkeit. Ich bin Svenja, Autistin, hochsensitiv, selbstständig, still und trotzdem stark. Und ich freue mich total, dass du da bist. Dann sage ich mal herzlich willkommen zur dritten Folge von Still und Stark. Ich sitze heute wieder hier in meinem Büro. Ich habe es mir gerade hier auf meinem Teppich gemütlich gemacht. Der Pelle liegt vor mir und hat gerade ein bisschen meine Notizen durcheinander gebracht. Aber ihr sollt ja das wahre Leben hier mitbekommen. Deswegen ist es jetzt einfach so, wie es ist. Ne? Die Paula ist auch da. Die liegt hier links von mir in ihrem Körbchen. Und die sind einfach immer dabei. Und das ist gut so. Ich habe länger drüber nachgedacht, ob ich den Podcast heute aufnehmen soll, weil es mir gerade nicht ganz so gut geht und mir eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so ganz danach ist. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn nicht heute, wann dann? Und wenn ich nicht diesen Podcast jetzt aufnehme, welchen dann? Also wisst ihr, was ich meine? Ich wollte ja ehrlich sein, ich mache ja diesen Podcast gerade deswegen, dass man eben ja zu sich steht, egal wie es einem gerade geht, und dass man seinen Weg weitergeht und dass diese Tage einfach auch dazugehören und diese Emotionen, und dann ist das jetzt einfach so. Und ich nehme euch mit in meinen Tag, in diese Gefühlswelt, die gerade einfach so ist. Ich spreche heute über ein Thema, was ein bisschen an die Folge vom letzten Mal anschließen soll. Und wir gucken einfach mal, wie es wird. Ja, ich bin gespannt. Also es ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil das Thema ist im Großen und Ganzen Körpersignale. Also wie verstehe ich die Sprache meines Körpers richtig? Wie lerne ich die Sprache? Und wie gehe ich darauf ein? Das ist für mich eigentlich so was total Zentrales. Deswegen führt da auch kein Weg dran vorbei, darüber zu sprechen. Der Körper, das wissen wir, kommuniziert permanent, jede Sekunde, an jedem einzelnen Tag, und viel zu oft hören wir nicht hin. Viel zu oft wissen wir eigentlich, dass gerade was stattfindet, aber wir hören nicht hin, weil man müsste ja dann darauf reagieren, man müsste vielleicht auch darauf eingehen und was verändern, und das passt nicht immer so in unsere Pläne. Für mich sind Körpersignale was ganz Wichtiges, um gesund durch den Tag zu kommen. Und deswegen starten wir jetzt mit dieser Folge. Ja, aktuell sind bei mir auch so ein paar Körpersignale präsent. Nicht nur auf der mentalen Ebene, wo sich eben momentan wieder so ein paar Ängste regen, Zweifel, gerade jetzt in Verbindung mit meiner Selbstständigkeit. Ich zweifle auf gar keinen Fall an dem, was ich tue und an meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Aber ich denke, das kennt jeder von uns, ob das jetzt, ob man da jetzt selbstständig ist oder im Arbeitsleben irgendwo angestellt ist. Das kommt einfach mal, dass man daran zweifelt, was man tut. Und in der Selbstständigkeit und gerade in der beginnenden Selbstständigkeit, denke ich, ist das jetzt nichts Besonderes, dass man sich am Anfang Sorgen macht, ob sich das trägt und ob ich nicht doch wieder versagen werde und was die anderen denken werden, wenn es denn so kommt und so weiter und so fort, und was ich dann machen werde und was für einen Job ich mir dann suche und wie schlecht es mir dann wieder gehen wird. Und ja, dann geht das Gedankenkarussell los, und ach, das muss ich euch bestimmt nicht erklären. Ich denke, das kennt jeder. Und ich habe da so gewisse Strategien, wie ich da rauskomme, aber ja, es kommt halt immer wieder zurück. Wenn man gerade in so einer Phase ist, dann ist das einfach so ein Karussell, in dem man mitfährt. Und es ist nicht so einfach, das Karussell erstmal anzuhalten, um dann letztendlich auch aussteigen zu können. Auf körperlicher Ebene hat sich auch ein bisschen was gezeigt. Ich hatte vor 2 Wochen ein Herpes an der Lippe. Das hatte ich noch nie in meinem Leben tatsächlich. Es war wirklich ja was ganz Neues und muss ich jetzt nicht noch mal haben. Also war irgendwie blöd. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich sowas bekomme, bin ich mittlerweile schon so, dass ich sage, cool. Also mein Körper spricht. Ich finde das dann schon auf einer Weise immer richtig interessant und versuche dann herauszufinden, warum genau das, warum an dieser Stelle, mit was könnte das zusammenhängen, welche Ursachen könnte das haben, was ist gerade bei mir los, was das verursacht haben könnte. Ich bin einfach der Meinung, dass alles, was in so einer Form auftritt, also gerade so Hautsachen, Haut ist ja immer eine, hat ja immer ein Thema mit Grenzen, mit Abgrenzung. Und gerade solche Sachen haben für mich immer was mit der Psyche zu tun. Immer. Für mich ist das nicht trennbar. Körper und Psyche sind nicht trennbar. Es findet so viel unbewusst statt in unserem Nervensystem. Das ist einfach der Wahnsinn, was da mit Hormonen etc. Und das findet ja nur statt, weil wir Dinge erleben, weil wir Dinge in uns aufnehmen, Informationen und so weiter, die uns entweder gut tun oder nicht gut tun. Und dann folgt daraus etwas. Also das sind Prozesse, die sind einfach so beachtlich und die begeistern mich auch einfach, ne? Was in unserem Körper stattfindet und zu was unser Körper fähig ist. Und ich bin da wirklich dann auch dankbar, dass sich sowas zeigt, weil offensichtlich habe ich es vorher nicht wahrgenommen, dass dann sowas nötig wird. Ja, also es wird dann nötig, dass sich dann so ein Herpes bildet und ich es dann sehe, wenn ich ins Spiegel gucke und denke so, okay, ja, ich habe es verstanden. Ich sehe es, ich schaue ja hin. Es ist wie so ein Hinweis von meinem Körper, der sagt, Svenja, schau bitte hin. Ja, okay, dann mache ich dir halt etwas, dass du es anschauen musst, weil du musst hinschauen, bitte. Ich will, dass es dir gut geht. Unser Körper ist nicht unser Feind. Er will immer, dass es uns gut geht. Und ja, dann habe ich mir schon Gedanken gemacht, was für ein Thema mit Grenzen und so ich gerade habe. Und natürlich habe ich gerade viel damit zu tun, auf Social Media zu posten. Ich habe jetzt auch ein paar Postings gemacht, wo ich mein Gesicht zeige, wo ich quasi in die Kamera spreche. Und das war immer so eine riesen Hürde von mir. Also ich denke, jeder von euch, der ein Social Media Konto hat, hat sich darüber vielleicht schon mal Gedanken gemacht. Also falls du jemand bist, der auch Inhalte teilt, zeige ich mich. Oder ja, es gibt da ja auch diese Abstufung, was ich auch zu Anfang gemacht habe, dass ich was filme und ein Voice-Over drüber lege. Also meine Stimme spricht einfach nur, weil man sieht nicht mein Gesicht. Ja, das ist okay. Mit meiner Stimme habe ich keine Probleme. Aber also mein Gesicht in die Kamera zu halten und irgendwas zu sagen, wo dann gleich mein Kopf wieder angeht und sagt, ey Svenja, wer will denn das eigentlich hören? Wer will dich sehen? Was denkst du eigentlich, wer du bist, dass du meinst, die Leute wollen dein Gesicht sehen und wollen hören, was du zu sagen hast? Ja, das sind dann die inneren Stimmen, die kommen. Und da habe ich mir schon ja viel Kopfzerbrechen gemacht, muss ich sagen, weil ich weiß auch, wie schön das ist für Leute, die einem Konto folgen, weil die Thematik für sie interessant ist, wie jetzt bei mir zum Beispiel die Hundephysiotherapie oder auch mein Schwerpunkt Shiatsu-Therapie beim Hund, TCM im weitesten Sinne. Wenn das Leute interessiert, dann ist das schon auch schön, wenn man mal die Person sieht, die dieses Profil, der dieses Profil gehört und die, von der man eigentlich sonst immer nur die Stimme hört oder von der man eigentlich sonst nur liest. Und deswegen habe ich mich da überwunden, das zu machen. Und das zahlt sich auch wirklich aus. Also es sehen deutlich mehr Leute, es klicken mehr Leute an. Und die Stories werden einfach von den Menschen öfter gesehen. Und ich will ja, dass das, was ich sage, auch gehört und gesehen wird. Das ist mir ja einfach wichtig. Und ja, aber es ist natürlich eine Grenze von mir. Es ist etwas, was Neues für mich. Und es ist auch ein Angstthema, die Angst, sich zu zeigen. Also ich habe ja letzte Woche über Masking gesprochen, über eine Strategie im Autismus, wo man eben versucht, nicht aufzufallen, indem man Masken sich generiert über das Leben, über die Lebenszeit hinweg, die immer perfekter werden, sodass die Außenwelt eigentlich gar nicht mehr mitkriegt, dass du anders tickst, dass du eigentlich gar nicht so sozial kompetent bist, wie du gerade wirkst, dass du eigentlich gar nicht gern in Gesellschaft bist, obwohl du ständig in Gesellschaft bist und feiern gehst oder sonst was, ne? Also je nachdem. Aber diese Masken haben ja auch eine Aussagekraft und dahinter steckt ja der Wunsch, nicht gesehen zu werden, so wie man ist. Ja, und jetzt mache ich da plötzlich so eine Kehrtwende, weil ich die Erkenntnisse habe, weil ich meine Diagnose kenne und weil ich auch mit Menschen gerne in Verbindung treten möchte, denen das genauso geht, weil ich denen auch helfen möchte. Und ja, dann ist plötzlich natürlich das eigene System komplett damit überfordert. Ja, das ist ja klar. Plötzlich zeige ich mich in der Öffentlichkeit und das Profil ist nicht geschützt. Das kann im Prinzip jeder sehen. Das ist ein Riesenschritt, ja. Und für das eigene System ist das ein totaler Error, ja. Also da passiert einfach ganz viel im Nervensystem und dann zeigt sich sowas eben mal. Ich hätte noch ein Beispiel. Mein Papa, der hat Alzheimer-Demenz und der ist seit diesem Jahr im Pflegeheim, seit Februar. Und der hat, seitdem er dort ist, permanent eine Bindehautentzündung. Und da habe ich mir jetzt auch mal Gedanken drüber gemacht, warum das so ist. Und Bindehautentzündung, ich bin jetzt mal von der TCM-Seite rangegangen, also von der östlichen Medizin. Und da steht Bindehaut in Verbindung mit einer Leberproblematik. Und ihr kennt ja sicherlich so diese Ausdrücke, diese Sprüche, ist dir eine Laus über die Leber gelaufen oder frei weg von der Leber sprechen. Quasi aussprechen, was einen bedrückt oder aussprechen, was man halt sagen möchte. Und Laus über die Leber gelaufen heißt ja, jemand ist irgendwie schlecht drauf oder ist ja irgendwie gefrustet oder ärgerlich oder sowas. Und ich bin ja Shiatsu-Therapeutin, wie ihr wisst, und wenn sich eine Leberproblematik zeigt auf dem Lebermeridian, dann steht das auch immer für hauptsächlich für Wut, Ärger und Frust. Also die Leber ist grundsätzlich so ein Zentrum der Gefühle, aber eben besonders diese drei, Wut, Ärger und Frust. Und seit Papa da in dem Pflegeheim ist und ja auch seine Demenz einfach immer weiter fortschreitet, zeigt er überhaupt keine Emotionen mehr. Na, also im Stadium davor hat er seiner Wut ständig Luft gemacht, ja, und war noch so drauf, dass er dann rausgegangen ist und rumgelaufen ist und oder auch weggelaufen ist. Zu unserem Leidwesen oder halt auch mal plötzlich irgendwie wütend war und was auf den Boden geschmissen hat oder so und man gar nicht wusste, wo kommt das jetzt her. Das ist eben ein Stadium der Krankheit gewesen, also jetzt in seinem Verlauf. Und das war dann plötzlich nicht mehr so. Und das heißt, diese Gefühle bekommen keinen Raum mehr in ihm, ja. Also er kann diesen Gefühlen keine Luft mehr machen. dadurch, dass einfach diese Krankheit voranschreitet. Und dann äußert sich der Körper eben in dieser Form. Und ich finde das einfach so wertvoll, wenn man dafür einen Blick hat, wenn man sich einfach mal Gedanken macht und macht das mal. Guckt mal, was bei euch sich so regt und wirklich so auf rein physischer Ebene und versucht mal dahinter zu kommen, mit was könnte das in Verbindung stehen. Stellt euch diese Fragen. Das ist so, so gut. Ihr kommt dadurch wirklich so in Kontakt zu euch selbst. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig für euer Leben, für euer Lebensglück. Was auch Körpersignale sind, sind ja diese neurodivergenten Körpersignale, die man kennt wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur dem Autismus zugeordnet wird, aber ich glaube, das kennt jeder, der auch hypersensitiv ist, also hochsensibel oder wie du es auch immer nennen möchtest. Aber vielleicht hast du schon mal von den Begriffen Overload, Meltdown, Shutdown und Burnout gehört. Ganz kurze Begriffsdefinition, falls du das nicht kennst. Ein Overload ist ein Signal dafür, dass du einfach zu lange einer Reizüberflutung ausgesetzt warst. Also es wird dir einfach alles zu viel. Ja, eine nervliche Überforderung. Das könnte sein, wenn du irgendwo draußen bist, unter Leuten und du merkst, oh, jetzt wird es mir gerade zu viel. Das ist so der erste Schritt. Dann der nächste Schritt ist der Meltdown. Das ist, wenn du auf deinen Overload nicht hörst und dich der Situation nicht entziehst, dann kommt es eben zum Meltdown und dein System überreizt komplett, das Fass läuft über und es kommt zu einem emotionalen Zusammenbruch. Das kann unterschiedlich aussehen. Bei mir ist das meistens so, dass ich dann einfach weine für Stunden und irgendwann nicht mehr genau weiß, warum. Aber es fließen einfach ständig Tränen und ich fühle mich schwer innerlich, überfordert. So sieht das bei mir aus. Bei anderen sieht es vielleicht so aus, dass es sich in Wut äußert. Das kann auch sein. Also, dass man den Drang bekommt, irgendwas in die Ecke zu schmeißen. Leider kann sich diese Wut auch gegen einen selbst richten. Das habe ich in meiner Jugend erlebt. Selbstverletzendes Verhalten ist auch eine Form des Meltdowns. Also, wenn man wirklich zu lange nicht darauf hört, auf seinen Körper, dass ihm etwas zu viel wird. Man einfach sich ständig in einem Overload befindet, in einer Reizüberflutung, auf welcher Ebene auch immer, kann es eben auch dann zu einem Meltdown kommen, indem man die Strategie fährt, sich selbst zu verletzen. Die nächste Form wäre der Shutdown. Das ist sehr unangenehm. Auch da war ich schon oft. Das ist, wie soll ich das sagen? Ja, das Wort, das mir dazu einfällt, ist Starre. Sprachlosigkeit. Totaler Rückzug. Dein gesamtes System fährt runter, wie wenn du einen Computer runterfährst. Genau. Also einfach mal, du klickst auf runterfahren. Und nichts mehr passiert. Also es ist wie so ein innerliches Runterfahren, nicht im positiven Sinne, sondern du fühlst nichts mehr, du bist nicht mehr da an Ort und Stelle, du dissoziierst. Das habe ich auch in der letzten Folge angesprochen, die Dissoziation, habe es auch erklärt, was das ist. Also du entfernst dich komplett von dir, du spürst dich auch einfach nicht mehr. Es ist ein totaler Rückzug, es ist ein Schutzmechanismus deines Körpers, weil er sagt dir, hey, du warst im Overload, du warst wahrscheinlich auch schon im Meltdown und du hast einfach nicht zurückgerudert, du hast dich selbst nicht rausnehmen können ich muss es jetzt für dich übernehmen. Also der übernehmen. Der Körper zieht den Stecker, weil du es nicht getan hast. Und das ist ein Zustand, der auch mal ein paar Tage dauern kann. Also bei mir waren das auch mal so 2 Tage, im schlimmsten Fall 3 Tage oder auch mal länger. In den allerschlimmsten Phasen, weil der Schritt daraus, das System wieder hochzufahren, wieder zu dir zu kommen, wieder die Stecker reinzustecken in die Steckdosen. Und das ist unglaublich anstrengend. Das kostet dich so viel Kraft und die Kraft hast du nicht im Shutdown. Die Kraft hast du nicht. Aber du findest sie immer wieder, ne? Musst du ja. Das Leben geht ja weiter. Gott sei Dank. Aber ja, ich will da nie wieder hinkommen. Also ich will es nie wieder so weit kommen lassen. Und deswegen ist mir die Folge auch so wichtig, weil man muss es nicht so weit kommen lassen. Man kann vorher hinhören, was einem gesagt wird. Und die Signale des Körpers sind deutlich. Sie sind deutlich zu hören. Ich muss gerade mal einen Schluck Kaffee trinken. Ah, sehr gut. Ja, der nächste Schritt, es gibt noch einen 4. Schritt, das ist der Autistic Burnout oder auch der Burnout. Ich habe erst nach meiner Diagnose herausgefunden, dass es auch einen autistischen Burnout gibt. Der heißt einfach so, weil du in einen Burnout kommst aufgrund deiner Einschränkungen durch den Autismus. Also zum Beispiel aufgrund der sozialen Ängste und so weiter und so fort. Also das kann ja natürlich alles sein. Und das ist einfach eine langfristige Erschöpfung. Ja, das kann auch mal Monate und Jahre dauern. Lass es nicht so weit kommen, bitte. Jede Stufe bringt mit sich, dass das Aussteigen aus dieser Stufe immer mehr Kraft kostet. Und du musst nicht so weit gehen. Und ich wünsche dir, dass du nie dahin kommst. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, also ich habe auch so körperliche Signale. Ich weiß aber nicht genau, woher das kommt und wieso. Und ich möchte gerne tiefer forschen, was ich hoffe. Bitte mach das, weil lauf nicht Gefahr, mit offenen Augen in ein Burnout zu geraten. Das ist es einfach nicht wert. Es geht auch anders. Ich möchte gerne vorschlagen, dass du mal in deinem Alltag innehältst, dass du mal eine Übung machst, eine Reflexionsübung, dich einfach mal in einem ruhigen Moment hinsetzt und deine Augen schließt und einfach mal deinen Alltag vor deinem inneren Auge ablaufen lässt. Und überleg dann mal, oder nee, überleg nicht. Geh voll in die Gefühle rein. Also versuch so viel zu fühlen, wie nur geht. Also stell dir vor, wie du morgens aufstehst. Wie geht es dir dann? Freust du dich auf den Tag? Bist du irgendwie bedrückt? Hast du Angst? Was spürst du? Du stehst auf. Was machst du dann zuerst? Du gehst wahrscheinlich ins Bad, machst dir Wasser ins Gesicht, guckst in den Spiegel. Was siehst du da? Was spürst du, wenn du in den Spiegel guckst? Was fühlst du? Was denkst du? Du machst dir vielleicht einen Kaffee oder einen Tee, setzt dich hin, frühstückst, was auch immer. Versuch zu schmecken, was du frühstückst. Versuch die Geräusche der Kaffeemaschine zu hören oder des Wasserkochers. Setz dich hin, spür, wo du dich hinsetzt. Ja, geh das alles in Gedanken durch. So total sensorisch. Und parallel lässt du so einen Scanner laufen, ja, also innerlich, und guckst mal, wo regt sich bei dir, an welcher Stelle, in welchem Moment regt sich bei dir irgendetwas im Körper, Also vielleicht spürst du eine Schwere oder du spürst eine Enge im Hals und oder dein Magen verkrampft sich ein bisschen. Es wird dir irgendwie kalt oder warm oder heiß. Du spürst Puls in deinen Ohren. Irgendwas, geh auch deinen Arbeitsalltag durch. Deine alltäglichen Pflichten, Kinder irgendwo hinfahren oder mit den Hunden irgendwo hingehen oder was auch immer, mit deinem Mann essen gehen. Ja, eben auf deinen Alltag abgestimmt, wie das aussieht. Und versuch mal, diesen Scanner parallel laufen zu lassen und spür mal in dich rein, wo geht's dir in irgendeiner Form nicht gut? Also wo hast du eine Abweichung von deinem Standardbefinden? Und notier dir das einfach mal. Schreib das mal auf, dass du das einfach mal parat hast. Welche Situationen sind das? Und sei dann im nächsten Schritt mal ganz ehrlich zu dir und stell dir die Frage, nutzt du Strategien, wie zum Beispiel People-Pleasing, Perfektionismus, Sarkasmus, Rückzug. Das alles sind Bewältigungsmechanismen. Und falls du diese Mechanismen nicht kennst, ich gehe mal ganz kurz darauf ein. People-Pleasing, da steckt dahinter eine ganz tiefe Angst vor Ablehnung. Eine frühe Erfahrung, meist eine ganz frühe kindliche Erfahrung, dass du durch Anpassung geliebt wirst. Dieser Wunsch, harmonisch zu wirken, beliebt zu sein. Du meidest Konflikte. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du ein People-Pleaser bist, dann stell dir die Frage, sagst du oft ja, obwohl du lieber nein sagen würdest? Und hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du dich abgrenzt? Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du eine Einladung absagst, weil du zu müde dafür bist? Oder weil du einfach nur gerne an diesem Abend mal nicht weggehen würdest? Hast du da ein schlechtes Gewissen? Wenn du das mit ja beantworten kannst, dann hast du vermutlich einen Hang zum People-Pleasing. Ja, also kann auch sein, dass du das nur in gewissen Situationen machst. Oder vielleicht machst du es auch ständig. Perfektionismus. Dahinter steckt ein tiefer Wunsch nach Zugehörigkeit und eine Angst vor Kritik und Ausgrenzung. Also ich kenne Perfektionismus und ich habe Perfektionismus ausgelebt bis zum Gehtnichtmehr. Und es ist eigentlich der Wunsch, etwas so perfekt zu machen, dass keiner überhaupt dir etwas anlasten könnte. Keiner findet ein Haar in der Suppe bei dir. Es gibt keine Möglichkeit, dass du kritisiert wirst. Und demzufolge machst du dich unantastbar. Warum willst du unantastbar sein? Wovor hast du Angst, wenn Menschen dich berühren? Ich habe mir die Fragen schon alle beantwortet. Mach das mal für dich. Wenn du nicht weißt, ob du perfektionistisch bist, stell dir die Frage, lähmt dich der Gedanke, dass du einen Fehler machen könntest? Hast du Angst vor Fehlern? Bist du nie zufrieden mit dir selbst? Hast du so oft den Gedanken, ach, es geht immer ein bisschen besser? Dann bist du da vielleicht zu Hause. Sarkasmus. Sarkasmus ist was, womit ich ganz schlecht klarkomme, wenn andere das haben. Also ich bin kein Freund von Sarkasmus. Ich finde das auch nicht lustig, ehrlich gesagt. Also aber seitdem ich weiß, dass es eine Strategie ist, eine Bewältigungsstrategie, versuche ich da auch immer so ein bisschen dahinter zu blicken. Sarkasmus ist ein Schutz vor emotionaler Verletzung. Es ist ganz viel Unsicherheit und es ist ein hohes Bedürfnis nach Kontrolle. Es wirkt witzig und schlagfertig, aber total distanziert, weil sei mal ehrlich, hast du mit einem, also falls du jemanden kennst, der immer sarkastisch ist, hast du eine Möglichkeit oder auch den Wunsch danach, dich diesem Menschen anzuvertrauen, dem irgendwas wirklich Tiefes von dir zu erzählen? Und also wahrscheinlich nicht. Und denkst du, es könnte andersrum so sein? Wahrscheinlich auch nicht. Also der will auch nicht wirklich was von sich teilen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz starker Schutzmechanismus. Der Humor ist sehr zynisch und Nähe wird lächerlich gemacht. Ja, also wenn man ein empfindsamer Mensch ist oder so, da kommen oft dann so kleine Witzchen über Empfindsamkeit oder Emotionen oder sowas. Sarkasmus, das habe ich jetzt leider nicht genau nachgeguckt, wo das herkommt, aber das habe ich mal gehört. Sarkasmus bedeutet auch zerfleischen übersetzt. Ja, also das kann ich gerne nochmal nachgucken. Kleiner Einschub an dieser Stelle. Ich habe nämlich nachgeschaut und das Wort kommt von dem altgriechischen Wort für Sarkasmus und bedeutet tatsächlich zerfleischen. Das ist wirklich eine Strategie, mit der man sich Menschen vom Leib hält, mit der man in Distanz geht. Und wenn du vielleicht selbst jemand bist, der oft Sarkasmus nutzt, dann frag dich doch mal, warum? Warum musst du das tun? Wovor schützt du dich? Strategie wäre noch Rückzug, Vermeidung. Das kennen wir, glaube ich, alle. Das machen wir auch alle mal. Muss ich kurz dazu sagen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich zu schützen und ist ganz oft auch wichtig. Ja, also Rückzug ist nichts Schlechtes, nur weil ich jetzt sage, das ist eine Bewältigungsstrategie. Es ist dann negativ zu bewerten oder schlecht, wenn man das ständig macht und sich damit selbst schadet. Also Rückzug, du bist im Rückzug, wenn du Gespräche meidest oder Termine, Begegnungen, obwohl du dich eigentlich danach vielleicht auch sehnst. Wenn du diese Bewältigungsmechanismen jetzt bei dir erkannt hast, dann frag dich einfach mal ganz offen und ehrlich, jetzt auch mit den Erkenntnissen der vorherigen Reflexionsübung, wo du durch deinen Alltag gegangen bist und vielleicht schon hier und da etwas ausgemacht hast, wo sich etwas regt bei dir, dann frag dich mal, was musst du denn bewältigen mit diesen Bewältigungsmechanismen? Willst du das in deinem Leben haben, was du da bewältigen musst? Kannst du das vielleicht verändern? Was kannst du jetzt verändern? Und dann verändere es, tue es, bitte. Weil auf Dauer Bewältigungsmechanismen zu nutzen, das führt genauso in den Overload, in den Meltdown, in den Shutdown und in den Burnout letztendlich. Und das schadet dir nur. Und nochmal zur Ergänzung, Strategien können auch helfen, aber nur dann, wenn du sie ganz bewusst einsetzt. Aber ein Perfektionismus oder ein People-Pleasing, das findet ja oft unbewusst statt und wir sagen oft, ja, so bin ich halt. Ja, also so tick ich halt, das ist meine Art. Nee, das ist nicht deine Art, das hast du gelernt, weil du das lernen musstest, um etwas zu bewältigen, um eine schwierige Situation zu bewältigen, musstest du das lernen. Und das wurde zu deiner Art, ja. Das wurde dazu. Aber das bist du nicht. Nutze diese Strategien, wenn du dahinter gestiegen bist, was bei dir los ist, aber nutze sie dann nur punktuell, zum Beispiel den Rückzug, den nutze ich oft, natürlich, wichtig, ja, Abgrenzung. Nutze es, wenn es dir hilft. wenn es dir dient. People-Pleasing kann dir auch dienen. Ja, es kann einen Konflikt vermeiden, wo du einfach gerade mal keinen Bock auf einen Konflikt hast. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und du darfst auch mal in Situationen einfach nur nett rüberkommen wollen. Das ist völlig in Ordnung und legitim, okay? Also du musst dich nicht für diese Bewältigungsstrategien verurteilen. Das ist per se nichts Schlechtes, aber sie müssen dir bewusst sein. Was kannst du tun, wenn du jetzt etwas verändern möchtest? Wenn du jetzt merkst in dieser Reflexionsübung, okay, an ein paar Stellen hat sich echt was geregt und ja, ich will daran echt was verändern und ich habe Körpersignale und ich habe ständig Magenschmerzen, ich habe ständig Probleme mit der Verdauung, ich habe nur noch Kopfschmerzen, ich habe mehrfach in der Woche Nackenverspannungen, die in den Kopf gehen und Rückenschmerzen und ich will das nicht mehr haben. Es gibt verschiedene Ebenen, auf denen du dem begegnen kannst. Also wenn ich jetzt wieder von der TCM her denke, da gibt es natürlich auch ganz viele Methoden, auf denen man Ebenen, auf denen man ansetzen kann. In der TCM gibt es den Bereich der Ernährung. Das ist ganz anders gedacht, als wir das kennen in unserer westlichen Medizin. Da geht es um Kälte und Wärme und ganz viele andere Eigenschaften. Und da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Kann ich auch nicht, weil ich bin keine TCM-Medizinerin. Und ich würde euch da wirklich empfehlen, wenn ihr da interessiert seid und es lohnt sich, wirklich, es lohnt sich, sucht euch einen TCM-Praktiker, Praktikerin und lasst euch da beraten in Sachen Ernährung, Nahrungsergänzung, vielleicht Akupunktur, Akupressur. Das kann richtig viel helfen als unterstützende Maßnahme. Aber ihr könnt auch so viel selbst tun. Ja, ihr könnt ganz oft diese Reflexionsübungen machen, weil ihr müsst lernen, die Sprache eures Körpers zu sprechen, zu verstehen und ihr müsst lernen, mit dem Körper richtig zu kommunizieren und auch richtig zu antworten. Deswegen sind Phasen der Ruhe extrem wichtig. Meditation, Yoga, findet eure Art und Weise. Geht spazieren, ohne Handy, einfach mal. Also alle Sachen, die euch ins Hier und Jetzt bringen, die einfach mal euch ein Reset geben, wo ihr euch hinsetzt und ankommt im Moment. Ob das jetzt, also Meditation gibt es ja ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie man das machen kann. Es kann auch eine Tätigkeit sein, die euch total runterbringt oder mit den Hunden spazieren zu gehen, dann vielleicht nicht auf einer belebten Hundewiese oder irgendwo zu einem Playdate mit euren Hunden gehen, sondern es geht ja wirklich um euch und sucht euch da etwas, wo ihr tagtäglich zu euch kommen könnt und bei euch einfach mal einchecken könnt, um zu spüren, wie es euch gerade geht. Weil wir können nicht spüren, wie es uns geht, wenn wir gar nicht bei uns sind und wir sind fast nie bei uns. Sind wir mal ehrlich, es ist wirklich einfach zu viel los um uns rum. Und deswegen müssen wir uns da ganz aktiv drum kümmern. Yoga ist wunderbar, da gibt es auch ganz viele verschiedene Formen. Das ist nicht nur ganz ruhige Bewegung, das gibt es auch für die Aktiveren unter euch deutlich aktiver und schweißtreibender. Ihr könnt euch einfach etwas suchen, was euch liegt, aber tut etwas für euch. Bucht euch einen Termin mit euch selbst. Jeden Tag. Und wenn es nur jeden Tag 10 Minuten sind. Holt euch vielleicht sogar Unterstützung psychologische. Ich will auf meine Therapie nicht verzichten. Das ist einfach ein ganz wertvoller Termin. Alle 2 Wochen da einfach mal mit jemand anderem, jemand Neutralem zu reflektieren über das, was gerade los ist, über die eigenen Gedanken. Das ist so wertvoll. Das ist ganz, ganz toll. Und vor allem seht hin, also lernt euch zu spüren, lernt euch anzusehen, maskiert nicht vor euch selbst. Also versteckt euch nicht vor euch selbst. Das ist wirklich so die Endstufe. Und da kommt man aber automatisch hin. Und da ist man auch. Also ich war da auch auf dem Höhepunkt meiner Ängste und Depressionen, dass man einfach sogar vor sich selbst eine Maske trägt und sich selbst nicht mehr ansehen kann. Deswegen geht kleine Schritte, so wie es euch gut tut, und lernt wieder hinzusehen. Und an diesem Punkt möchte ich einen ganz wichtigen Impuls geben, und zwar: übernimm Zivilcourage für dich selbst. Was bedeutet das? Zivilcourage. Schütze dich, übernimm Verantwortung, sei mutig für dich selbst. Ich weiß, es fällt schwer, und deswegen will ich dir eine kleine Geschichte erzählen, die es dir vielleicht einfacher macht, für dich einzustehen. Also, bereit? Ich erzähle dir die Geschichte. Wenn du kannst, kannst du auch gerne die Augen schließen. Das ist jetzt keine Meditation oder sowas, aber lass dich einfach mal auf die Geschichte ein. Wenn du Auto fährst, kannst du auch einfach zuhören. Genau. Stell dir einmal folgende Szene vor. Du gehst eine Straße entlang. Es ist ein normaler Tag. Und plötzlich siehst du auf der anderen Straßenseite ein kleines Kind. Vielleicht 5 Jahre alt. Schüchtern. Ein Erwachsener steht vor dem Kind. Laut, bedrohlich schreit es an. Es ist kein körperlicher Übergriff, aber Worte, die verletzen. Das Kind steht einfach nur da, bewegungsunfähig. Die Schultern sind leicht hochgezogen, die Hände an den Körper gepresst. Es gibt keinen Laut von sich. Es blickt ins Leere. Und du schaust hin. Dein Herz zieht sich zusammen. Vielleicht steigt in dir Wut auf oder Schmerz, Trauer. Vielleicht möchtest du laut rufen: hör auf, lass ihn in Ruhe. Vielleicht würdest du dich sogar nähern, dich schützend vor das Kind stellen. Und jetzt sage ich dir Folgendes. Dieses Kind da, das bist du. Dieses kleine, verletzliche Kind auf der Straße bist du selbst. Und der Erwachsene, der da schreit, das ist das Leben oder dein Chef, deine Chefin, deine Familie, dein Partner oder auch dein innerer Kritiker. Und jetzt frag dich, warum schreitest du nicht ein? Warum tust du nicht das, was du für ein fremdes Kind tun würdest? Warum beschützt du dich nicht mit derselben Klarheit, mit demselben Mut? Was würdest du dem Kind gerne sagen? Vielleicht, du verdienst das nicht. Es ist nicht deine Schuld. Ich bin für dich da. Vielleicht etwas ganz anderes? Dann sag es. Sag es dir selbst. Und wenn du es nicht sagen kannst, dann schreib es auf und lies es laut vor, wieder und wieder. Denn Zivilcourage heißt nicht nur, für andere einzustehen. Zivilcourage heißt auch, dich selbst nicht mehr im Stich zu lassen. Auch wenn es unbequem ist, auch wenn du aneckst, auch wenn es Mut kostet. Und es ist vor allem deswegen schwer, weil die dich kennen, die werden merken, dass du anders bist. Sie werden es dir vielleicht sogar krumm nehmen, wenn du sie mal abweist und Nein sagst. Aber nicht, weil das nicht grundsätzlich okay für sie ist, sondern weil sie es so von dir nicht kennen. Sie sind das nicht gewöhnt von dir, dass du dich abgrenzt. Das Verhalten ist ihnen von dir unbekannt. Aber ich sag dir, sie werden sich schnell damit zufriedenstellen. Und ich weiß auch, dass das nicht einfach ist und man vielleicht den Drang hat, sich ständig zu erklären. Aber bitte mach das nicht. Ruf dir in solchen Situationen immer wieder dieses Kind vor dein inneres Auge und zieh mit ihm an einem Strang. Das ist so ein schönes Gefühl, glaub mir. Ich mache das jeden Tag, mehrfach. Es dauert, bis man da reinkommt, aber es ist so ein schöner und heilsamer Weg. Und ich verspreche dir, wenn du beginnst, so für dich einzustehen, dann wird sich dein Innerstes verändern. Worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, das ist die innere Kindarbeit. Mein Therapeut arbeitet da ganz viel mit und ich halte da auch ganz viel von. Und du kennst bestimmt auch vielleicht Stefanie Stahl, die den Bestseller geschrieben hat, Das Kind in dir muss Heimat finden. Die macht auch ganz viel innere Kindarbeit. Sie nennt es das Schattenkind und das Sonnenkind und hat auch ganz tolle Podcasts. Also wenn dich das interessiert, dann hör dir die auch an. Und das ist einfach eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Es ist eine Imaginationsübung. Natürlich sprichst du nicht mit dem Kind in dir. Da wohnt kein Kind in dir, ne? Ist schon klar, aber es ist eine Hilfe, anders mit dir umzugehen. Weil ich bin mir sicher, dass du mit anderen besser umgehst als mit dir selbst. Und ich frage dich, warum? Achte auf deine Körpersignale. Was sagt dir dein Körper? Was für Schutzstrategien erkennst du in deinem Verhalten? Wann lässt du dich selbst im Stich? Wann solltest du eigentlich Zivilcourage für dich selbst übernehmen? Ich bitte dich und ich hoffe, dass das rübergekommen ist in dieser Folge, was ich mir für dich wünsche. Und zwar, ich wünsche dir, dass du dich mit dir selbst verbindest, dass du einen Weg findest, das zu tun, dass du auf dich hörst, dass du für dich einstehst. Und verweigere dir nicht länger, was du für jeden anderen fremden Menschen tun würdest. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal und ich hoffe, du schaltest wieder ein, hörst mir zu und ich hoffe so sehr, dass dir diese Folge ein bisschen weitergeholfen hat. In dem Fall hat es sich schon gelohnt. Wenn dir Still und Stark gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und vielleicht auch mit jemandem teilst, dem er gut tun könnte. Ich freue mich über jede Rückmeldung zu dieser oder auch anderen Folgen, ob als Nachricht, Bewertung oder Kommentar. Auch persönliche Erfahrungen, Gedanken oder Themenvorschläge sind herzlich willkommen. Vielleicht greife ich genau das in einer der nächsten Folgen auf. Du findest mich auf Instagram, Facebook und über meine Website. Alle Links und Kontaktmöglichkeiten findest du wie immer in den Shownotes. Und vergiss nicht, sei doch mal empfindlich. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge, deine Svenja.